Anna informiert heute über ein beliebtes, aber trotzdem unbekanntes Wundermittel, das sich am 1. Januar in jedem gut sortierten Kühlschrank befinden sollte.
Die meisten Menschen trinken sowas, weil sie zu viel Alkohol getrunken haben und das dann auf dem Kater.
Markus hingegen weiß mal wieder, was angesagt ist, bevor es angesagt ist.
Non-AI ist momentan der neueste Trend.
Und Thorsten berichtet vom vollkommen artgerechten, aber trotzdem unkorrekten Sozialverhalten eines einsamen Waldbewohners. Dieser Wolf ist deswegen ausgestoßen, weil er sein soziales Umfeld, also all die anderen Tiere des Waldes, isst.
Dann freue ich mich zum Start mit euch über eine US-Burgerkette zu sprechen. Es geht um Five Guys. Five Guys wurde 1986 in den USA gegründet und fokussiert sich auf Premium Fast Food, könnte man sagen. Also beispielsweise bieten sie handgeschnittene Pommes an, die in Erdnussöl frittiert werden oder auch frisches Fleisch für die Burger statt Tiefkühlprodukten. Das Ganze gibt es dann zu entsprechend höheren Preisen. Also beim Menü in Deutschland ist man schnell bei 20 Euro. Das Unternehmen expandierte zunächst 2013 nach UK und dann eben 2017 nach Deutschland. Damals wurde das Konzept recht gelobt, vor allem dadurch, dass die Burger qualitativ hochwertiger sind. Für die Premium-Positionierung wurde es gelobt und auch durch recht gut besuchte Restaurants. Jetzt wird aber eben klar, dass das Unternehmen in Deutschland in handfesten finanziellen Schwierigkeiten steckt. Also die 35 deutschen Burgerfilialen von Five Guys erwirtschafteten seit dem Deutschlandstart 2017 60 Millionen Euro Verlust und davon 7,5 Millionen allein im Jahr 2023. Auch für die Folgejahre, also 2024 und 2025, sind negative Jahresergebnisse erwartet. Die Deutschlandabteilung von Five Guys ist eben laut Berichten nur noch nicht insolvent im Hinblick auf diese Ergebnisse, weil die Muttergesellschaft finanziell hilft. Also aus UK gibt es da entsprechende Unterstützung. Der Wille des Unternehmens ist trotzdem ungebrochen und die Geschäftsleitung sieht weiter großes Potenzial im deutschen Markt. Laut Unternehmensberichten will Five Guys in 2026 trotz drohender Insolvenz weiter expandieren. Meine Frage an euch, wie blickt ihr zum einen auf dieses Konzept und zum anderen, was denkt ihr, wie geht's weiter?
Das Konzept von Five Guys war schon damals, als es kam, ich kann nicht anders sagen, ich habe das sehr begrüßt als ein echter Burgerliebhaber und auch einer, der gerne auch leckere Burger und auch mal einen Euro dafür mehr ausgibt, fand ich die Idee, auf Qualität und Premium in der Systemgastronomie zu gehen, schon sehr spannend. Sie waren damals auch noch vor einigen anderen unterwegs, die da heute auch noch mit durch die Gegend turnen. Ich habe so für mich selber so ein bisschen die Challenge, dass ich glaube, in Deutschland der Burger vor allen Dingen gelernt etwas ist, das ist Fast Food und nicht Qualität, sondern das ist ein McDonald's, den es jetzt seit über 50 Jahren am Stachus gibt. Das hat nicht mal mehr was mit Amerika zu tun. Das ist in Deutschland einfach gelernt, dass ein Burger eigentlich das Fast Food ist, was du schnell essen kannst. Gut, der eine schmeckt, der andere schmeckt immer gleich. Da gibt es bei beiden großen Ketten, Burger King und McDonald's, so einen Footprint in Deutschland, dass da andere sich ganz schwer tun, da überhaupt ranzukommen. Und ich glaube, dass diese Premium-Geschichte etwas ist, da ist der Deutsche beim Burger nicht so aufgeschlossen. Das hat er nicht gelernt, so in vielen Dingen, würde ich sagen.
Ich stimme dir dazu, Markus. Deutschland und auch die Schweiz sind im engeren Sinne keine Burger-Länder. Für die meisten Menschen ist ein Premium-Burger-Essen etwas, was er kennt, keine Frage, aber was er doch relativ selten tut. Also wenn wir jetzt in diesen Markt gucken, der sogenannten Premium-Burger, dann haben wir hier ganz klar einen Nischenmarkt im deutschen Sprachraum. Das heißt ja übersetzt, viele Menschen werden in dieser Preislage aufs Jahr gesehen vielleicht ein, zwei oder drei Burger essen. Wenn wir das mit den USA vergleichen, wo ja dieses Konzept von Five Guys herkommt und dort ja auch sehr, sehr gut funktioniert, die haben da weit, weit über 1000 Restaurants, dann haben wir da einen vollkommen anderen Markt. In den USA ist Burgeressen Teil des Lebens. Also ich würde schätzen, ohne dass ich es genau weiß, der Amerikaner isst aufs Jahr gesehen, je nachdem, 150 bis 160 Burger. Du kannst in jedes Restaurant in den USA gehen. Es kann auch ein Spezialrestaurant für Fisch sein und du wirst einen vernünftigen Burger auf der Karte finden. Und wenn wir nur zur Systemgastronomie gucken, dann ist die vollkommen durchdekliniert von den unteren Restaurants, also sprich Burger King, McDonald's und Co. Und dann gibt es halt eine riesenbreite Mitte. Und letztendlich ist in dieser riesenbreiten Mitte, ein bisschen weiter oben preislich, Five Guys mit vielen anderen Burger-Restaurants, die da einfach Wettbewerb machen. Und dann in der Spitze gibt es noch was drüber. Und meine Einschätzung ist, Five Guys ist ein Nischenkonzept im deutschen Sprachraum. Und meine Frage ist, kann man das überhaupt skalieren? Ich habe da meine Zweifel.
Wenn man so auf den Markt schaut, dann sieht man ja zum einen, dass eben Gastronomie insgesamt in Deutschland am Straucheln ist, also viele Betriebe schließen müssen. Und dann haben wir ja aber einen konträren Trend, und der ist, dass die Systemgastronomie eben diesem Branchentrend entgegenläuft und der Umsatz dort steigt. Dementsprechend würde ich euren Aussagen schon etwas gegenüberstellen, eben, dass dieser Markt insgesamt nicht schrumpft, sondern eher wächst, und das auch in Deutschland und da ja grundsätzlich auch ein Potenzial für Five Guys sein müsste. Wenn ich jetzt an meinen letzten Besuch an Five Guys zurückdenke, das war in der Nähe von einem Outlet in Norddeutschland, also noch nicht mal Top-A-Lage, sondern wirklich ein Lokal, wo man wenig Alternativen hatte. Da muss ich trotzdem sagen, es war wirklich wenig differenzierend und berauschend. Das war Fast Food, noch nicht mal wahnsinnig gut, und dazu dann weder einen guten Service noch irgendeine Atmosphäre oder Stimmung. Und ich glaube, da fehlt eben die Differenzierung, und das dann eben zu so einer Positionierung, zu so einem Pricing, wo man in Deutschland eben schon bessere Angebote bekommt. Und da sind neue Player in den Markt eingedrungen. Also wenn wir an Goldies zum Beispiel denken, die sich jetzt auf Smashburger fokussiert haben, dazu kommt nochmal ein Food-Trend, den sie eben aufgegriffen haben, Smashburger, und lokal aus der Nische heraus wachsen, aus den Communities heraus wachsen, dann sind das so Konzepte, die eben Five Guys gegenüberstehen, wo man eine klare Differenzierung hat und das dann zu einem höheren Preis. Und das leistet aber eben Five Guys meines Erachtens in Deutschland nicht, und das ist das, was fürs Unternehmen fatal ist und was jetzt eben auch zu diesen Entwicklungen geführt hat.
Ich glaube, man muss vielleicht eine Differenzierung einführen zwischen dem, was wir Fast Food nennen, und dann auf der anderen Seite, ich nenne es mal ein bisschen mehr Street Food. Und der Markt für Streetfood, wo eigentlich Five Guys reinspielt, ist ja in Deutschland schon besetzt durch ein paar andere Kategorien wie ein Döner, ein Dürüm oder auch eine Currywurst. Wobei man die also nicht außerhalb von Berlin essen sollte, aber das ist eine andere Diskussion. Aber der Gedanke zu sagen, wir bewegen uns in einem Markt, wo du Premium bietest und dergleichen, dann bist du halt nicht in dem normalen Burgergeschäft drin, sondern dann diskutierst du über andere Dinge. Und dann musst du halt auch in dem Bereich der Streetfood andere Dinge bieten als nur eine große Portion. Und ich glaube, dass das vom Systemgastro-Gedanken im gehobenen Bereich unheimlich schwer rüberzukriegen ist, dass du das hinkriegst. Du sagst zwar, es gibt andere Beispiele, die das auch hinbekommen. Das stimmt, aber ich glaube, auch dort muss man abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass du hier einfach, und das zeigt ja Five Guys schön, es ist keine Branchenkonjunktur, sondern du musst schon ein gutes Konzept haben, um da zu überleben. Und was ich noch anmerken möchte, guck dir mal an, wer alles in Deutschland gescheitert ist, von Wendy's und Carl's Jr. In Deutschland ist es sackschwer, mit sowas irgendwie wirklich durchzustarten.
Markus, ich stimme dir dazu. Deutschland wie auch die Schweiz, was Burger angeht, hat zum einen ganz klar einen Massenmarkt, und der wird beherrscht von McDonald's. Die bieten eine brauchbare Qualität an, verkaufen aber vor allem zu einem günstigen Preis. Und dann hast du im deutschen Sprachraum durchaus eine Chance, auch im Burger-Business, wenn du tatsächlich etwas Besonderes anbietest. Und Hanna hat ja einige Beispiele genannt. Und ich denke, das Hauptproblem strategisch gesehen von Five Guys ist, dass sie letztendlich stuck in the middle sind. Die wollen skalieren, aber du kannst im deutschen Sprachraum ein maßgeschneidertes Konzept in diesem Markt nur schwer skalieren.
Und ich würde eben auch sagen, dass sich Five Guys jetzt nicht mit dem Kebabladen oder der Currywurstbude um die Ecke vergleichen lässt. Also da sind ja schon preisliche Differenzen, und für die Preise kann man zum Teil auch noch in Restaurants in Deutschland essen gehen. Also ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, wo die eben schon angesiedelt sind mit diesem Preis. Das ist so diese eine Welt, wie es wird von den Kundinnen und Kunden angenommen, und das andere ist aber auch betriebswirtschaftlich drauf zu schauen. Und ich meine, die Lagen, wenn sie jetzt halt, wenn wir jetzt nicht auf mein Outlet-Beispiel schauen, sondern auf die anderen Restaurants, dann sind die in Top-A-Lagen mit recht großer Fläche, und das Ganze dann zu finanzieren, ist eben auch nochmal ein Thema. Und dann hat man nicht ein kleines Nischenlokal wie bei Lab, wo man wenig Fläche hat und Leute gehen direkt wieder, oder wie bei McDonald's, wo die Menschen auch mal mit dem Auto schnell durchfahren, sondern eben Lagen, in denen die Menschen schon in einer gewissen Art und Weise Zeit verbringen und wo man eben diese Kosten decken muss. Da steckt eben auch noch eine große Schwäche dieses Konzeptes drin.
Ich freue mich sehr, mit dem zweiten Thema um die Ecke zu kommen. Und zwar geht es um eine Marke, die vielen von uns noch aus der Jugend bekannt ist. Capri-Sonne, wohlweislich, dass eine Alu-Verpackung vorlag und man damals vielleicht nicht so sehr auf die Nährwerte geguckt hat oder auf das, was da an Natürlichkeit drin ist. Auf jeden Fall Capri-Sun, wie es heute genannt wird, erweitert sein Portfolio um eine funktionale Line-Extension. So Capri-Sun plus Electrolytes nutzt der Hersteller aus Zug, um auf den anhaltenden Trend zu Gesundheit und funktionalen Mehrwerten zu reagieren und richtet sich mit der Line-Extension auch nicht unbedingt an Kinder, sondern an junge Erwachsene. Ab Januar 2026 kombiniert die Marke ihren bekannten Fruchtgeschmack mit Elektrolyten und Vitaminen, Magnesium sowie mit Vitamin C, B1 und 6, sollen Müdigkeit reduzieren und das Immunsystem unterstützen. Es kommt in zwei Geschmacksrichtungen um die Ecke, einmal Mango 40 und einmal Brombeere Himbeere in einem wiederverschließbaren 330 Milliliter Beutel. Ist kalorienarm, frei von künstlichen Zusatzstoffen und enthält, hört, hört, nur noch 4,2 Gramm Zucker pro Milliliter, was eine maßgebliche Senkung des Zuckergehalts um 50% gegenüber der normalen Capri-Sun bedeutet. Der Preis liegt bei 1,29 und meine Frage an euch beide, ist das jetzt eine gute Line-Extension, ist das eine gute Brand-Extension oder ist das etwas, um einfach im Markt mitzulaufen?
Das ist tatsächlich eine sehr schöne Line-Extension. Die ist logisch. Man hat ja eine wohl etablierte Marke und ein wohl etabliertes Produkt, allerdings vor allem bei Kindern und solchen, die sich mal wieder nostalgisch als Kind fühlen wollen. Jetzt sozusagen den Schritt zu machen in eine neue Zielgruppe, die auch sehr jung sein muss, macht es viel Sinn. Und dahinter steckt ein Trend hin zu Funktionen in Getränken. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich denke aber, wie immer bei solchen Line-Extensions wird es am Ende darum gehen, ob man nun ein Getränk hat, was den Menschen dann auch schmeckt.
Schmeckt oder du meinst wohl, sie wach hält, ihnen Energie liefert, sie länger durchhalten lässt, all sowas, ne? Also wenn ich jetzt auf das Produkt schaue, dann fügt sich das meines Erachtens schön in die Aktivitäten des Unternehmens insgesamt. Also schon Anfang des Jahres hatten sie eine Kampagne für die Gen Z gestartet. Auch da schon wieder verschließbarer Trinkbeutel im Fokus. Und das war ja doch recht erfolgreich. Also wenn man jetzt so auf die Präsenz auf Social Media schaut, welche Influencer mit der Capri-Sun unterwegs sind, dann hat dieses Produkt ja schon auch einen Erfolg, fern von den klassischen Einsatzorten Pausenbrot und Schulrucksack bei den Kids. Und dementsprechend kann ich diesen Schritt sehr gut nachvollziehen und finde ihn auch eben sehr, sehr sinnvoll. Gerade wenn man dann auf diese Trends schaut, du hast es gerade kurz angesprochen, Thorsten, funktionale Getränke und das findet man ja aber auch in anderen Kategorien, also wenn wir an die Proteinprodukte denken, beispielsweise bei den Milchprodukten oder auch Süßigkeiten oder dann eben hier die Vitamine und das Magnesium bei den Getränken, dann ist es schon eine Entwicklung, die wichtig ist, als Unternehmen aufzugreifen, um eben relevant zu bleiben. Und das eine ist eben, dass dieses Produkt idealerweise einen ökonomischen Erfolg hat, aber das andere eben auch, um sich relevant zu halten und auch einen Effekt auf die Kernprodukte eben, die es schon unter dieser Marke gibt, zu erzielen. Und ich denke, da sind solche Extensions sicherlich sinnvoll.
Na, ich glaube, und warum es mir auch so ins Gesicht gesprungen ist, als ich es gelesen habe, ist halt, dass du eigentlich, wenn wir jetzt wieder Points of Parity und Points of Difference im Wettbewerb angucken, das spielt den genau in dem Point of Difference, der da heißt, eigentlich sind wir nicht gesund und eigentlich sind wir hauptsächlich eine chemische Mischung, die zwar nach Frucht schmeckt und damit eine eindeutige Linie gibt, die viele andere extrem dran beackern müssen, dass du sagen kannst, wir gehen auf der funktionalen Schiene weiter und gehen damit nicht nur mit dem Produkt weiter, sondern auch bei den Kunden weiter. Und das ist schon eine ideale Kombination, die man da hat, indem man sagen kann, du kannst Kunden, die dich kennen, bedienen mit etwas, was du weiterentwickeln kannst. Das ist ein extrem guter Brandfit, den die da ausspielen können. Und ich glaube auch, und das halte ich für wichtig, das ist etwas, was eine ökonomische Konsequenz hat und nicht nur als Seasonal oder irgendwie nur die Kernmarke bespielt, sondern auch als Extension selbst eine unheimliche Berechtigung haben wird, wenn man das in den Markt so einpackt. Ich meine, wie schwer tun sich viele da Proteine draufzuschreiben? Sorry, aber wenn jetzt ein Schokoriegel aus dem Trockenburg mir erzählt, da gibt es jetzt auch eine Proteinversion davon, da tue ich mich echt schwer. Und da sind die einfach besser aufgestellt für. Das ist genau auf Brand Positioning.
Und dann ist es eben die kommunikative Aufgabe, das Ganze glaubhaft rüberzubringen.
Genau.
Aber gerade hier kann ich es mir gut vorstellen, weil die Vorarbeit geleistet wurde durch die Positionierung der Marke insgesamt in der entsprechenden Zielgruppe. Und dementsprechend kann ich es mir schon gut vorstellen. Und ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, eben diesen Blick auf die Kernprodukte zu haben, weil das ist ja das, was Marken wie Punica etc. abgegangen ist, eben dass sie in diese Irrelevanz abgerutscht sind, weil sie nicht solche Produkte eben aufgebracht haben. haben.
Ja, ich weiß, dass du das ironisch gemeint hast, Hanna, mit den Funktionen, die da spürbar sind für Verbraucher und Verbraucherinnen. Das merkt natürlich keiner, ob er da mit dem Getränk tatsächlich Müdigkeit bekämpft oder sein Immunsystem stärkt. Man glaubt aber dran. Das ist schlichtweg Trend in unserer Welt, dass man sich sagt, könnte ja sein. Und jetzt gibt es halt ein Getränk, was man im Grunde mag aus seiner Jugend, was den Durst löscht. Und dann nimmt man gerne umsonst halt noch das gute Gefühl mit, ich tue da was für mein Immunsystem. Also von daher, glaube ich, ist das schon alles richtig. Wird das Konzept fliegen? Ich wiederhole mich gerne. Es muss schmecken, das können wir im Moment nicht beurteilen, wird im Januar erst eingeführt. Und natürlich wie immer, Distribution muss stimmen und dann müssen halt rundherum auch noch das richtige Marketing machen. Ich denke, was man auch noch sich immer vor Augen halten muss, ist, die gehen natürlich in den Markt rein, wo es richtig hart zur Sache geht. Also jeder Händler hat da seine Eigenmarken am Start. Es gibt Giganten von Coca-Cola über Pepsi-Cola. Das wird natürlich spannend.
Ich würde gerne noch mal challengen. Das Stichwort Geschmack. Seit Red Bull wissen wir, dass Geschmack kein Differenzierer ist, sondern ein reiner Hygienefaktor, den du über dich ergehen lässt, um an bestimmte Funktionalitäten ranzukommen. Und insofern glaube ich, wenn das nur so halbwegs schmeckt, ist das schon in der Liga, wo es dann wirklich auch was bewirken kann. Also der Geschmack wird das Ding nicht differenzieren, sondern der muss in der Range sein, die man von der Capri-Sonne erwartet.
Was ich noch interessant finde, ist, dass diese Produkte ja auch super gerne als Kompensation genutzt werden. Also wenn es sonst mit der Ernährung nicht so hinhaut, dann nimmt man die Trinkmahlzeit für unterwegs. Und ich meine, solche Elektrolytgetränke sind ja liebster Einsatzzweck. Welcher? Was meint ihr?
Ja, spannend, weiß ich nicht.
Konterbier.
Ja, ich glaube wirklich, die meisten Menschen trinken sowas, weil sie zu viel Alkohol getrunken haben und das dann auf dem Kater. Das ist ja das, mit Gatorade auch erfolgreich ist. Und das wird auch die Capri Sun mit den Elektrolyten sein.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema heute einführen zu dürfen. Es geht um einen Werbefilm. Und zwar um einen Werbefilm des französischen Einzelhändlers Intermarché. Macht ca. 40 Milliarden Euro Umsatz, beschäftigt ca. 100.000 Mitarbeitende, ist vor allem für seine riesengroßen Hypermarchés berühmt. Das heißt, Läden, die eine Fläche haben zwischen 3.200 und 6.000 Quadratmetern. Auf dieser Fläche kann man natürlich alle Lebensmittel dieser Welt anbieten, vom frischen Fisch, frischem Fleisch, aber vor allem auch alles Gemüse, alles Obst, was man sich vorstellen kann. Intermarché hat einen Werbefilm gedreht, wie gesagt. Der ist 2,5 Minuten lang und erzählt die herzerwärmende Geschichte eines Ausgestoßenen. Der Ausgestoßene ist ein Wolf. Dieser Wolf ist deswegen ausgestoßen, weil er typischerweise sein soziales Umfeld, also all die anderen Tiere des Waldes, isst. In diesem Spot wird jetzt deutlich gemacht, dass er es nicht mehr tut, weil die anderen Tiere es ihm nahelegen. Wenn er Teil auch ihrer sozialen Gemeinschaft sein möchte, dann ist das nicht unbedingt der richtige Ansatz, dass man die anderen Mitbewohner des Waldes aufisst. Der Wolf wird nun zum Vegetarier, kleine Klammer auf. Fisch darf er trotzdem essen, Klammer zu. Dies wird in einem wunderbaren Animationsfilm in Szene gesetzt. Dieser Animationsfilm ist eingerahmt durch eine Weihnachtsszene mit echten Schauspielern gedreht. Ein kleiner Junge bekommt ihm einen Wolf geschenkt, ist aber gar nicht so erfreut, weil ihm der Wolf Angst macht. Und dann bekommt er halt die Geschichte erzählt vom vegetarischen Wolf und am Ende sind alle glücklich. Dieser Spot wird untermalt von einem 50 Jahre alten Chanson, der übersetzt heißt Der Ungeliebte. Der Chanson wird gesungen von dem in Frankreich extrem berühmten Claude François. Dieser Spot ist viral gegangen. Innerhalb von nur einigen Tagen hat er 20 bis 30 Millionen Views generiert. Die gesamte Marketingfachpresse, auch außerhalb von Frankreich, ist vollkommen begeistert und sagt, das war nur möglich, weil dieser Werbespot nicht von AI gemacht wurde, sondern von echten Kreativen, dass in diesem Spot, in den Realszenen, echte Schauspieler vorkommen und für die Animationselemente wurden 70 Kreative beschäftigt, die circa ein halbes Jahr daran gearbeitet haben. Meine Frage an euch, ist der Spot tatsächlich so großartig und ist das nur möglich, wenn man keine künstliche Intelligenz einsetzt?
Als ich ihn gesehen habe zum ersten Mal vor ein paar Tagen und der mich viral abholte, fand ich den schon sehr schnuffig und eine sehr schöne Geschichte. Natürlich total inklusiv, total wertorientiert. Total überzeugend auch von dem, was der Wolf da als sein Gemüsekisch macht. Er hat auch lange ausprobiert und dergleichen. Und daher trifft er garantiert zu Weihnachten auch einen Nerv. Den kleinen Jungen kann ich verstehen, dass er dieses Stofftier nicht mag, weil das guckt die schon böse an, als er es da in der Hand hat. Also da ist eine schöne Geschichte dahinter, auch die Impulsivität, wie sich so ein Vater so eine Geschichte dann doch sehr schnell einfallen lässt. Das passt alles schon sehr gut zusammen. Ich glaube, dass der Spot eben genau, was wir auch neulich diskutiert haben, Non-AI ist momentan der neueste Trend. Da zahlt das Ding oder der Spot auch wirklich darauf ein. So wird er auch promotet und auch differenziert. Meine größte Challenge in dem Spiel ist für mich, ich habe lange gebraucht, mir Intermarché da zu merken. Und tu mich sehr schwer, da das Markenspezifische rauszulesen. Du hast dir ja Mühe gegeben, Thorsten, zu beschreiben, dass die auch Gemüse haben und dergleichen. Aber ein Hypermarché ist ja schon noch eine Kiste. Liegt vielleicht daran, dass ich nicht in Frankreich lebe, aber ich würde mich nochmal fragen, inwiefern stärkt das die Marke oder ist jetzt der Wolf der große Gewinner der ganzen Geschichte?
Ja, das haben sich wahrscheinlich damals auch die Menschen beim Opa und Edeka gefragt. Und trotzdem hat es ja für Edeka was im Land gemacht. Also ich
Welcher
glaube,
Opa?
Der von Edeka.
Wer ist denn das?
Der gestorben ist, aber dann eben nicht.
Aha, ach so, der aus mehr. der,
ja.
Gut, ja.
Auch
ja.
Aus der Weihnachtswerbung, weißt du, Markus.
Ja, jetzt, now I got it again. Okay, vielleicht bin ich auch einfach nicht Weihnachtswerbung affin, das kann ja alles sein.
Ich komme halt genau mit diesem Beispiel, weil ich mich absolut in diese 2010er Jahre zurückversetzt fühle, wo Weihnachtswerbung ja noch so verlässlich viral gegangen ist. Und das, was wir schon häufiger gesagt haben, ist, dass es immer schwieriger geworden ist. Und umso überraschender, dass jetzt so ein Spot wiederum viral geht. Und ich finde auch, dass so ein Spot mit so einer Geschichte wieder viral geht. Weil diese Geschichten, die haben wir ja jetzt schon häufig gehört und ich muss sagen, ich finde ihn wahnsinnig schön gemacht, wunderbar illustriert, gar keine Frage. Ich habe ihn mir mit Freude angeschaut, das waren wunderbare 2 Minuten und trotzdem wäre jetzt mein Take, dass 2010 dieser Spot wahrscheinlich nicht so viral gegangen wäre, eben weil wir diese Story schon sehr, sehr gut kennen. Tiere werden ausgeschlossen aufgrund ihrer Fähigkeiten, durchlaufen da ihren inneren Konflikt, aber am Ende folgt dann die Auflösung zum Weihnachtsfest. Das hatten wir beispielsweise mit einem kleinen Igel bei der ersten Bank in Österreich oder auch mit einem kleinen, und jetzt werdet ihr sagen, es ist kein Tier, aber es ist tierähnlich, Drachen in der John Lewis-Werbung. Also das ist schon so ein wiederkehrendes Muster und das funktioniert schon immer gut, aber dass es so viral gegangen ist und von so vielen Medien aufgegriffen ist, das ist halt eben neu und das lässt sich meines Erachtens eben auch darauf zurückführen, dass man sagt, und so geht Werbung, wir setzen kein AI ein, wir machen hier jetzt nochmal per Hand was. Und das ist auch eine faire Schlagzeile, man sucht sie sich jetzt und das ist halt eben der PR-Aufhänger. Ich würde nur trotzdem nicht sagen, dass es bahnbrechend neu ist, sondern es passt halt eben sehr, sehr gut in die Zeit. Das ist schön gemacht, man schaut sich's gerne an.
Solides Storytelling.
Aber es ist halt eben nicht differenzierend.
Ja, mein Punkt ist, ob das jetzt mit AI gemacht ist oder nicht, ist mir als Betrachter eigentlich vollkommen egal. Also ich werte das im Moment so, Stand heute ist es nicht möglich, einen Animationsfilm in dieser Qualität mit AI zu erzeugen. Das nehme ich schon mit. Weil ich muss gestehen, du hast so ein bisschen den Bezug genommen vor 15, 20 Jahren, so Größenordnung, ja. Und genau daran hat mich dieser kleine Film erinnert. Ich weiß noch genau, als ich im Kino war und den ersten Pixar-Film gesehen habe, wo man diese kleine Ratte, ich glaube, es ist aber so ein Eichhörnchen, sieht, wie sie mit der Nuss kämpft. So wurde Pixar lanciert. Und da war ich restlos geflasht. Dieser Film hat dieses Niveau. Der Wolf, der mir hier vorgestellt wird, der würde mich interessieren. Ist eine sensationell entwickelte Comicfigur. Kleine Klammer auf, das können die Franzosen. Klammer zu. Aus meiner Sicht ist es ein Meisterwerk eines solch kleinen Filmes. Zur Bemerkung von Markus, man sitzt da 2,5 Minuten davor, um dann nachher offenbar zu bekommen, es geht um Intermarché. Der Franzose weiß, dass Intermarché genau solche Werbung macht. Deren Thema ist immer Liebe. Die erste Liebe, du triffst im Intermarché deine Ex-Liebe und jetzt wird da halt mal ein Wolf dazwischen geschaltet. Und diese Spots sind nicht immer animiert, aber haben immer das mehr oder weniger selbe Format, sind recht lang, zwischen 2 und 3 Minuten, haben dasselbe Thema. Wie gesagt, Liebe, enden immer im Happy End. Und es spielt immer mit dem, was Intermarché handelt, halt wunderbare Lebensmittel, die einen zentralen Beitrag leisten, damit dieses Happy End zustande kommt. Und dann muss man schlichtweg sagen, das spricht einfach jede Französin, jeden Franzosen an, weil Frankreich und Essen, das ist schlichtweg eine Love Story. Und die wird hier halt mal neu aufbereitet.
Ja, und der große Unterschied ist eben, dass er nicht nur in Frankreich viel gesehen wird, sondern international diskutiert wird.
Ja, das ist der Witz. Und da, glaube ich, kommt der Aufhänger Fachwelt. Also kannst ja jeden Verbraucher in der Schweiz, in Deutschland fragen, die haben noch nie was von dem Film gehört.
Das würde ich nicht sagen.
Der meinst, der geht richtig viral.
Ja, da bin ich schon recht überzeugt, dass davon mehr Menschen mitbekommen haben. Natürlich überwiegend Fachwelt, aber mir ist er durch meinen Insta-Feed mehrmals raufgespült worden, ohne dass es irgendwelche Fachmedien waren.
Hilft aber Intermarché in dem französischen Geschäft nicht wirklich, wenn der international so viral geht.
Aber was ich trotzdem noch sagen muss, ich habe den geschaut und habe dann die Kommentare aufgemacht und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der zerrissen wird. Aufgrund dieser Storyline, wir schreiben dir vor, du hast nur vegetarisch zu essen und nicht mal mehr der Wolf darf. Diese Kommentare gab es auch, sie waren nur in einer sehr, sehr kleinen Zahl und ich habe das Gefühl, man sucht sich einfach jetzt hat man schon McDonald's und Coca-Cola angekreidet wegen der AI-Spots, jetzt darf dieser nicht auch noch, aber es ist so unberechenbar geworden.
Im Grunde sollte man der Marketing-Fachwelt empfehlen, guckt euch den Wolf von Intermarché an, guckt euch die Tumulte von McDonald's in den Niederlanden an, guckt euch die Trucks von Coca-Cola an und dann sagt, welches ist der beste Spot. Und ich glaube, da gibt es einen Sieger mit brutalstem Abstand. Man merkt, wie übel die 2 anderen Spots sind.
Jo. Absolut, ja.
Das war's für heute. Die US-Premium-Burgerkette Five Guys macht in Deutschland ständige und happige Verluste. Trotzdem soll es weitergehen. Wo liegen die Probleme? Stimmt das Konzept oder die Umsetzung nicht? Ist es überhaupt möglich, mit einem Premium-Burger-Konzept im deutschsprachigen Raum das große Geld zu verdienen? Capri Sun nimmt eine Line-Extension vor und erweitert das Produktportfolio um ein funktionales Getränk. Dem beliebten Fruchtsaft werden Elektrolyte beigemengt, die Immunabwehr stärken und die Müdigkeit bekämpfen sollen. Wie ist diese Line-Extension einzuordnen? Woran kann sie scheitern? Der französische Einzelhandelsgigant Intermarché beglückt die Weihnachtszeit mit einem herzerwärmenden Werbefilm, in dem ein einsamer Wolf sozialen Anschluss sucht und findet. Der Spot ging viral und wird von der internationalen Marketingszene als Meisterwerk gefeiert, insbesondere weil er ohne den Einsatz von künstlicher Intelligenz kreiert wurde. Ist der Werbefilm tatsächlich gut? Erledigt er seinen Job für Intermarché? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der St. Galler Marketing.